Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Brief des Paulus an die Epheser ist voller Staunen. Staunen über die Liebe Gottes zu uns Menschen und über die Gnade und Barmherzigkeit, mit der Gott sich uns zuwendet und unser Leben erneuern will. Rein sprachlich drückt sich dies Staunen darin aus, dass Paulus in langen Aufzählungen und verschachtelten Sätzen Gedanken aneinanderreiht, bildhafte Beispiele für Gottes Handeln einflicht und sich immer wieder selbst unterbricht, weil ihm noch etwas Wichtiges einfällt. Das ist ähnlich, wie ein kleines Kind sich überschlägt, wenn es ganz aufgeregt erzählt, was es gerade beim Zoobesuch erlebt hat. Nur, dass die Gedanken des Paulus natürlich sehr viel komplexer sind. So auch in unserem heutigen Predigtabschnitt aus dem Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. Moment, noch nicht aufstehen. Um diese Gedanken ein bisschen zugänglicher zu machen, wollen wir das gesamte Kapitel 2 in den Blick nehmen und unter drei Punkten bedenken. Und zwar erstens Feindschaft, zweitens Versöhnung und drittens Familie. Und bevor ich den Predigttext lese, fange ich mit dem ersten Punkt Feindschaft an, denn der bezieht sich ganz wesentlich auf die erste Hälfte des Kapitels. In ihrer Ehrlichkeit ist die Bibel unübertroffen. Voll Wertschätzung berichtet sie einerseits, dass Gott den Menschen zum Bilde Gottes geschaffen hat. Andererseits aber sagt sie wenig später, dass infolge seines Misstrauens gegen Gott das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Dies ist kein pessimistisches Menschenbild, sondern ein realistisches. Beides gilt es nämlich festzuhalten, um nicht in Selbstüberschätzung einerseits oder Menschenverachtung andererseits zu fallen. Die Schönheit, die Gott in seine Schöpfung und in uns Menschen gelegt hat, die ist ja noch zu erkennen, aber sie ist zerbrochen. Völlig ungeschminkt schreibt Paulus deshalb in Epheser 2, Vers 12 an seine nichtjüdischen Leser, sie seien ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Denn Gottes Zusagen im Segensbund mit Abraham, im Gesetz des Mose und in der Ankündigung eines künftigen Erlösers in der Linie Davids hatten zunächst und ausschließlich seinem Volk Israel gegolten. Für diesen Status als Gottes auserwähltes Volk wurde und wird Israel bis heute immer wieder angefeindet. Wenn Paulus im Verlauf hier aber von Ferne und Feindschaft spricht, so meint er nicht nur das Verhältnis der Völker zu Israel, sondern auch ihre Beziehung zu Gott. Sie sind, so sagt er in Vers 12, von Christus getrennt, haben keine Hoffnung und leben ohne Gott in der Welt. Ist das aber nicht ein zu hartes Urteil? Paulus will ganz sicher den Menschen nicht ihr religiöses Bemühen und ihren Einsatz für das Gute absprechen. Er lebt ja in einer Welt voller Götter und er kennt das Ringen um das Gute gerade in der griechischen Philosophie. Aber er weiß um den einen lebendigen Gott, der in der Geschichte zu seinem Volk Israel geredet und an ihm gehandelt hat. Und in Bezug auf diesen Gott und seine Gebote haben nicht nur die Heiden, also Nichtjuden, vollkommen versagt, sondern auch Israel selbst ist Gott entfremdet. Aus Kindern Gottes, so sagt er in den ersten Versen des Kapitels, aus Kindern Gottes sind so Söhne des Ungehorsams und Kinder des Zorns geworden. Statt in Gottes guten Ordnungen zu leben, sind sie tot in Verfehlungen und Sünden. Und sie tun von ihren Begierden beherrscht, was das Fleisch und der böse Sinn ihnen eingibt. In diese Beschreibung bezieht Paulus alle Menschen mit ein, Heiden wie Juden und auch sich selbst ungeachtet seines Eifers für Gott. Die Bibel sieht die Fähigkeit zum uneingeschränkt dauerhaft Guten und zur Wiedergutmachung als jenseits aller menschlichen Möglichkeiten an. Niemand ist gut als Gott allein, sagt Jesus. Das Versprechen der Schlange im Garten, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, war nur die halbe Wahrheit. Denn gerade im Versuch der Selbstermächtigung ohne Gott haben wir die Fähigkeit zum Guten grundlegend verloren. Wir sind nicht nur ein bisschen beschmutzt, sondern zerbrochen. Nehmen wir an, ich hätte eine kostbare 500 Jahre alte Vase aus der chinesischen Ming-Dynastie. Wenn ich die mit Kreide beschmiere, kann ich das durch Abwischen wieder gut machen. Besprühe ich sie mit Lack, wird es schon schwieriger. Wenn ich sie aber zerschlage, wird die Vase nie wieder gut im Sinne von heil, auch wenn ich alle Scherben finde und verklebe. Ich kann noch das Bild erkennen, aber gebrochen. Der Schaden bleibt. Und das gilt auch für die Sünde. Nicht nur im ersten Sündenfall der Menschheitsgeschichte, sondern in jeder Sünde neu schädigen wir uns selbst, andere, unsere Beziehungen und noch vieles mehr. Und dabei ist es irrig anzunehmen, wir könnten Sünden ausgleichen, indem wir das Gute tun. Denn das Gute, das wir tun können, ist das Normale, was von uns gefordert ist. Ich wurde kürzlich geblitzt, als ich mit Tempo 72 anstatt mit 60 in eine Autobahnbaustelle einfuhr. In der Baustelle konnte ich wegen des Verkehrs dann die ganze Zeit nur mit Tempo 48 fahren. Ich kann aber nun nicht hingehen und darum bitten, dass wir das kurze Stück mit 72 gegen das lange Stück mit 48 verrechnen, jeweils 12 Kilometer pro Stunde Unterschied. Ich muss für meinen Fehler einstehen. Und an dieser Stelle setzt nun unser Predigttext an, Epheser 2, die Verse 13 bis 22. Nun dürft ihr aufstehen. Paulus schreibt: Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, in Christus Jesus, nämlich durch sein Blut in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Eckstein ist Christus Jesus selbst. In ihm wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr zu einer Wohnung Gottes im Geist mit erbaut. Und nun schenkt, lieber Vater, dass wir dein Wort und deinen Willen für unser Leben erfassen. Amen. Liebe Gemeinde, obwohl wir zerbrochen, zerstörerisch und Feinde Gottes sind, will Gott uns in das Miteinander mit ihm zurückholen. Den Weg dorthin hat er in Jesus gebahnt. Und so beschreibt Paulus hier den zweiten Punkt der Predigt, nämlich die Versöhnung. Der Aussage, Jesus ist unser Friede, können viele Menschen irgendwie zustimmen. Jesus hat ja das Gute vorgelebt. Er hat Frieden mit Gott und miteinander gepredigt und Menschen geholfen. Wenn alle so leben würden wie er, sähe die Welt besser aus. Um diesen konsensfähigen, geistigen Jesus geht es hier aber nicht. Verstörend handfest redet der Text vom Blut, Fleisch, Leib und Kreuz Christi. Dadurch allein werden Ferne und Trennung überwunden, Feindschaft getötet und Versöhnung möglich. Und hier beginnen die Fragen und Einwände. Muss es denn so grausam sein? Kann ein Gott der Liebe denn solch ein Opfer fordern? Geht es denn nicht auch ein bisschen weniger blutig und ohne solche archaischen Muster? Nein, sagt die Bibel. Das nachzuvollziehen fällt uns neuzeitlichen Menschen schwer. Dies Opfer Jesu aber ist lebenswichtig und es ist konsequent. Wir Menschen haben ein Grundgefühl für Recht und Unrecht. Das betrifft nicht nur das konkrete Handeln, sondern auch das Wesen des Menschen. Und es fragt weiter, was das Gute denn überhaupt ist. Dazu gehört auch die Frage, wie wir mit begangenem und erlittenem Unrecht umgehen sollen. Wie können wir Schaden wieder gut machen? Und was, wenn dies nicht möglich ist, wie bei der chinesischen Vase? Diese Fragen stehen hinter den Rechtsordnungen, die Menschen sich durch die Geschichte hindurch gegeben haben. Und sie stehen hinter dem Gedanken des Opfers, den wir in allen Religionen finden. Der Gott der Bibel ist seinem Wesen nach nicht ein bisschen gut, sondern er ist vollkommen gut. Er kann sich nicht auf Bosheit einlassen. Er kann sie nicht tolerieren. Das nennt die Bibel die Heiligkeit Gottes. Zugleich aber bezeugt sie durchgängig die Liebe Gottes zu uns Menschen. Weil Gott uns liebt, kann er nicht ertragen, wenn seine geliebten Geschöpfe sich selbst und seine Schöpfung, über die er sein sehr gut gesprochen hat, zerstören. Diese Heiligkeit und die Liebe Gottes gehören untrennbar zusammen. Und darum spricht die Bibel auch vom Zorn Gottes. Nicht als Ausdruck einer narzisstischen Kränkung Gottes, sondern als Ausdruck seines tiefsten Schmerzes angesichts des Zustands dieser Welt und seiner geliebten Menschheit. Wir verniedlichen Gott, wenn wir diesen Zorn verschweigen. Weil nun die Sünde vom Gedanken zur Tat geworden ist und sich in dieser Welt materialisiert hat, kann auch die Versöhnung nicht immateriell bleiben und sich nur in Gedanken vollziehen. Das steht hinter der biblischen Lehre vom Opfer. Weil Sünde Leben zerstört, wird im Opfertier stellvertretend Leben für Leben gegeben. Das Blut des Tieres als Sitz des Lebens wird vergossen. Und doch reicht diese Stellvertretung nicht aus. Darum läuft im Alten Testament alles hin auf den Knecht Gottes, von dem es in Jesaja 53 heißt, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus übernimmt stellvertretend für uns das, was wir nicht leisten können. Im Kreuz Christi kommen Gottes Heiligkeit und seine Liebe zusammen. Weil wir Menschen Sünder sind, müssen wir die Schuld bezahlen. Und weil nur Gott gut und sündlos ist, kann nur er die Schuld bezahlen. Darum wird Gott in Jesus Mensch und wird versucht wie wir, doch ohne Sünde. Weil sich der Mensch in der Sünde an die Stelle Gottes setzt, nimmt Gott zur Sühne in Jesus am Kreuz die Stelle des Menschen ein. Dabei ist die Grausamkeit des Kreuzes nicht die Grausamkeit Gottes, sondern es ist die Grausamkeit der Sünde. Nicht Gott hat sich das Kreuz ausgedacht. Menschen haben es getan. Das Kreuz zeigt unverhüllt das Wesen und die Wirkung der Sünde. In der Erniedrigung und Zerstörung des Menschen, sowohl des Gekreuzigten wie auch dessen, der ihn kreuzigt. Als Strafe für Sklaven und Schwerverbrecher ist es eine gnadenlose Demonstration der Macht. Bis auf einen Lendenschurz nackt wird der Gekreuzigte der Öffentlichkeit und dem Spott preisgegeben und erniedrigt. Er verendet langsam, qualvoll und in völliger Hilflosigkeit. So ist die Sünde. Das tut sie mit uns und so verändert und verzerrt sie uns. Deshalb hat das Alte Testament auch das Kreuz mit einem Fluch belegt. All dies hat Jesus für uns auf sich genommen. Tiefer konnte er nicht absteigen. Am Kreuz wurde Jesus für uns zur Sünde gemacht. Wir Menschen haben den Weg des Ungehorsams vollendet, der uns vom Leben zum Tod gebracht hat. Jesus Christus vollendet den Weg des Gehorsams, der uns vom Tod zum Leben bringt. Natürlich kann man diskutieren, ob Versöhnung nicht auch ohne dieses Opfer möglich gewesen wäre. Aber Leben, Kreuz und Auferstehung Jesu sind historische Ereignisse, zu denen wir uns verhalten müssen. Wäre Versöhnung und Erlösung billiger möglich gewesen, hätte Gott nicht diesen Preis gezahlt. Natürlich kann ich diskutieren, ob die Erde sich nicht auch von Ost nach West drehen könnte, anstatt von West nach Ost. Wenn ich aber einen Sonnenaufgang sehen will, muss ich mich den Tatsachen beugen und nach Osten schauen, sonst werde ich ihn verpassen. So muss ich, wenn ich Gewissheit der Versöhnung mit Gott haben möchte, auf Jesus schauen. Alles andere ist ohne begründbare Hoffnung. Und damit komme ich zum dritten Punkt, Familie. Die Versöhnung mit Gott ist umfassend und grundlegend. Wir sind nicht nur keine Feinde Gottes mehr und seines Volkes, wir sind nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, das heißt Menschen mit Duldungsstatus, wir sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das heißt, wir gehören zu seiner Familie. In Jesus kommen uns alle Rechte zu, die Gott seinen Kindern gewährt. Wir gehören zur Familie Gottes. Wir sind bei ihm zu Hause, wir haben unsere Kuschelecke und wir dürfen an den Kühlschrank. Doch Vorsicht, hier sind zwei Warnungen angebracht. Erstens, wir sind zwar Gottes Hausgenossen, aber nicht die Hausherren, auch wenn wir uns manchmal so aufführen. Nicht wir bestimmen die Hausordnung, sondern Gott. Und nicht wir entscheiden, wer denn dazukommen kann, sondern Gott. Und der macht keine Fehler. Man kann sich seine Familie nicht aussuchen, auch nicht die anderen Hausgenossen Gottes. Ganz sicher könnte jeder von uns ohne viel überlegen eine Handvoll Mitchristen nennen, denen er am liebsten aus dem Weg geht. Und vielleicht sogar ein oder zwei, denen er zürnt und die man richtiggehend verachtet. Und nun lesen wir in diesem Text des Paulus viermal von Frieden. Viermal steht im Griechischen das Wort eins, um uns zusammenzubringen. Und dreimal verwendet er die Vorsilbe syn, also zusammen. Das ist Gottes Ziel für uns. Dazu hat er uns als Christen zusammengestellt. Die zweite Warnung, wir dürfen nicht so bleiben, wie wir sind. Gott will uns verändern und das ist die Zusage. Er will uns erneuern, er will, dass in uns das Beste zum Zuge kommt, zu dem wir in der Lage sind. Er will keine fromme Tünche, während in unserem Inneren Ich-Bezogenheit und Bosheit herrschen. Gott will in uns eine grundlegende Wesensveränderung bewirken. Paulus macht sehr klar, dass wir als Christen unmöglich unversöhnt leben können. Jedenfalls nicht so viel an uns liegt. Doch das gelingt nicht aus eigener Kraft. Es gelingt nur und ausschließlich durch die Versöhnung, die Jesus Christus für jeden von uns persönlich mit Gott bewirkt hat. Paulus zeigt das am Beispiel der Baustelle. Gott will uns zu einem heiligen Tempel und einer Wohnung Gottes im Geist machen, die auf dem Fundament der Apostel und Propheten fußt, das heißt auf dem Zeugnis des Alten und Neuen Testamentes von Jesus Christus. Und deren Schlussstein oder Eckstein Christus Jesus selbst ist, in dem der ganze Bau zusammengehalten wird und wächst. Jesus Christus und er allein ist die Grundlage, auf der wir mit Gott leben und aufeinander zu wachsen können. Die Versöhnung mit Gott hat ihn alles gekostet. Die Versöhnung untereinander wird auch für uns nicht umsonst sein. Sie wird auch uns etwas kosten. Das Beispiel des Bauens zeigt, wir haben es hier in den letzten Monaten gesehen, solch ein Bau braucht viel Zeit und Planung, bringt Arbeit, Überraschungen, Verzögerungen, Staub, Schmutz, Erschöpfung und Frust mit sich. Auch das, was Gott in und mit uns als Einzelnen und als Gemeinde bewirken will, ist anstrengend. Wenn wir uns dem verweigern, verpassen wir Gottes guten Willen für uns. Wenn wir uns dem aber aussetzen, wird das Ergebnis Gott ehren. Vielleicht verstehen wir jetzt etwas, worüber Paulus im Epheserbrief jubelt. Es ist die unvorstellbare Erneuerung, die Jesus bringt. Die Zerstörung unserer Beziehung zu Gott und unseren Mitmenschen ist wie die Vase aus der Ming-Dynastie. Wir können nichts wieder gut machen. Das Kreuz Christi aber tötet die Feindschaft, versöhnt uns mit Gott und Menschen und macht uns zu einem Teil der neuen Familie Gottes. Als solche dürfen wir Versöhnung für uns annehmen und lernen, sie zu leben. Amen.